Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Seit Januar 2023 ist er Trainer von Austria Wien in der österreichischen Bundesliga. Davor war er gut 3 Jahre Co-Trainer beim VfB Stuttgart, bevor er im Oktober 2022 für ein paar Wochen Interimstrainer der Bundesliga-Profis wurde. Seine früheren Stationen waren viele Jahre der 1. FC Nürnberg und eine Saison war er beim FC Augsburg. Damit hallo und ganz herzlich willkommen an den Fußballlehrer Michael Wimmer. Hallo Michael.
Hallo, danke. Freut mich hier zu sein.
Schön, dass du dabei bist. Deine Heimat ist Dingolfing in Niederbayern. Eine Stunde mit dem Auto nordöstlich von München. Was sind also die 3 Dinge, die du am coolsten findest aus oder in deiner Heimat?
das ist ganz klar meine Familie. Ich habe meine komplette Family ist aus Dingolfing oder ist zu Hause. Dann kommt mein Heimatverein, der FC Dingolfing, wo ich auch noch sehr oft bin, wenn Heimspiele sind und ich habe Zeit, dann schaue ich dort zu. Und ansonsten ist Niederbayern einfach angenehme Leute, wo man sehr, sehr viel Spaß haben kann und ich genieße es immer zum Abschalten heimzufahren.
Und wenn du nicht in Niederbayern auf dem Platz stehst, hast du auf dem Fußballplatz auch schon mal auf Bayerisch geflucht?
Natürlich. Natürlich habe ich auf Bayerisch schon geflucht, des Öfteren.
und der Schiedsrichter, der nicht aus Bayern kommt, hat der dann mal was verstanden oder hast du ihm mal bewusst auf Bayerisch was um die Ohren geworfen, was er nicht versteht?
Also es kommt vor, dass man dann, wenn man ganz tiefes Bayerisch spricht, dass man was dabei ist, wo der Schiedsrichter nicht versteht. Aber klar, macht man natürlich auch mal, ja, als Spieler.
Und deshalb will ich da jetzt von dir Insiderwissen haben. Bring mir doch mal bitte 3 bayerische Ausdrücke bei, die mir vielleicht auf dem Fußballplatz auch mal helfen, wenn ich mal irgendwie Richtung rote Karte gehen will. Und zwar als erstes interessiert mich der bayerische Begriff für Idiot, Angeber, Trottel, Sprücheklopfer. Was sagt man da auf Bayerisch?
Was sagt man da? Eigentlich ist schon der Trottel, also den, glaube ich, kann man nicht so verstecken. Ja, das ist schon so, was bist du für Deppel?
Deppel, Trottel. Und da habe ich noch gelesen, Zipfelklatscher, sagt man das auch?
Zipfelklatscher ist auch, war aber jetzt nicht so in meinem Wortschatz drin, aber Zipfelklatscher ist definitiv auch. Aber ich würde sagen so Deppel, was bist du für Deppel? Oder Zipfelklatscher
und Deppel. Zipfelklatscher versteht man vielleicht als Hamburger nicht oder als Berliner. Deppel schon eher, oder? Also da wird es eine rote Karte für geben.
Deppel wird es nicht. Zipfelklatsche, ja. Weiß ich nicht, ob es da im Norden verstehen würden, aber
Zipfelklatsche. Das ist eine spannende Frage. Wenn Thomas Müller, einem Spieler von Werder Bremen, Zipfelklatscher sagt und der Zweier aus Berlin pfeift, was meinst du? Gibt es Rot?
Ich glaube ja. Ich glaube, aus dem Kontext kann man es irgendwo rausholen, was gewesen wäre. Ob er wirklich weiß, was ein Zipfelklatscher ist, glaube ich jetzt nicht. Aber ich glaube, aus dem Kontext können wir es rausfinden.
Okay, herrlich. Dann München. In München ist wichtig das Oktoberfest. Also wenn ich als Preuße auf dem Oktoberfest bin und fragen möchte, wo finde ich denn die Toilette? Was sagt man? Wie sagt man das auf Bayerisch?
Du hast eh schon eine Idee im Kopf, gell, glaube ich.
Ich habe eine Idee, ja. Ich weiß nicht, ob die richtig ist.
Sag mal die Idee.
Ja, wo ist
ein Heisel?
Heisel,
ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Wo ist ein Heisel?
Wo ist ein Heisel? Ja. Wo ist ein Heisel?
Wo?
Ist das richtig, ja?
Wo ist ein Heisel?
Wo ist ein Heisel?
Ja, genau.
Also das Häuschen für Heisel.
Ja, das Häuschen. Ja, ist ja auch so. Ich merke, ich bin schon gar nicht mehr so eingeweiht, gell, in die ganzen niederbayerischen Sprüche. Ich bin schon zu lange weg, gell. Ich bin zu lange schon weg aus Niederbayern.
Ja, das stimmt. Okay, dann machen wir einen zum Schluss noch. Wenn,
an einfachen.
Den schwierigsten für mich zu lernen natürlich. Und zwar, wenn Thomas Müller jetzt doch für seinen Zipfelklatscher gegen Werder Bremen unter der Leitung des Berliner Zweier für Zipfelklatscher eben kein Rot bekommen hat, wie wäre es damit? Wie sagt man auf Bayerisch, gleich gibt's ein paar Ohrfeigen?
Gleich gibt's ein Watschen.
Watschen? Ja.
Oder der Watschenbaum fällt um. Watschenbaum gibt es.
Ja, genau, den umfallenden Watschenbaum, den habe ich mir aufgeschrieben.
Watschenbaum fällt um.
Genau. Glei feut da Watschenbaum um. So, so wird es geschrieben.
Glei feut der Watschenbaum um.
Genau. Glei feut da Watschenbaum. Watschenbaum oder Watschenbaum?
Watschenbaum.
Watschenbaum.
Bam. Bam.
Bam, der Bam. Okay, glei feut da Watschenbaum um.
Ja, ja.
Aber ist das dann rot? Glei feut da Watschenbaum um.
Das versteht man, oder? Also Watschen, das kann ja auch. Ich glaube, das ist definitiv rot, ja.
Ja, okay.
Der Watschenbaum.
Dann, wenn du sagst, du bist eigentlich schon zu lange weg für so ein paar bayerische Begriffe, du bist seit Januar 2023 in der Bundesliga in Österreich bei der Wiener Austria. Was gibt's da für sprachliche Verständigungsprobleme? Wobei muss man vorsichtig sein als Bayer in Österreich?
Also Verständigungsprobleme fast gar nicht. Also ich muss ehrlich sagen, so der Wiener Dialekt und so, das ist schon ähnlich dann auch zum Bayerischen. So das Schmäh ist auch so ein bisschen identisch. Also ja, da gab es sprachlich nichts zu diskutieren. Also da wir haben uns sofort verstanden. Ich muss auch sagen, bei mir ist ja doch so, wenn du sagst Dingolfing, dann geht es ein bisschen die A3 hoch Richtung Passau. Ja, sind wir ja immer noch in Niederbayern. Und dann geht es ja schon rüber. Ich habe ja nur 3 Stunden auch nach Wien. Also das sprachlich gibt es keine Missverständnisse.
Und wenn Dingolfing dein absoluter Lieblingsort ist, hast du auch schon einen Lieblingsort in Wien gefunden?
Ja, in Wien gibt es schöne Orte, ja. Auch Lieblingsort für mich ist jetzt so zum Abschalten dann auch so der Naschmarkt, wo ich dann reingehe, wo einfach schöne Lokale sind, wo schöne Cafés sind, wo man sich hinsetzt, ja. Kaffee trinkt gemütlich, das ist was, die Donaustrände, das ist schön nochmal zum Spazieren gehen. Also gibt es sehr, sehr schöne Orte und noch gar nicht so viel gesehen, also noch nicht alles gesehen, aber man kann es aushalten, ist schön zum Aushalten.
Ja, andere Deutsche durften das ja auch schon genießen. Du bist der 8. Trainer aus Deutschland bei der Wiener Austria. Jogi Löw war unter anderem da, Christoph Daum oder auch Thorsten Fink. Was ist der Plan, den die Austria und du gemeinsam haben, als ihr eben im Januar 2023 dann beschlossen habt, ja, wir arbeiten zusammen?
Ja, das hat eigentlich relativ schnell beim Gespräch. In erster Linie ist für mich immer bei so einem Gespräch dann wichtig, wenn man den Menschen, mit dem man zusammenarbeiten soll dann oder künftig zusammenarbeiten wird, dass da auch eine gewisse Chemie da ist, eine gewisse Empathie da ist, dass man sich versteht. Ja, das geht ja erstmal so, glaube ich, gar nicht über das Gesprochene, sondern erstmal so, ja, wie wirkt der eine auf den anderen? Und das war für mich sehr, 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 sehr ehrlich und sehr, sehr sympathisch. Und dann haben natürlich die Idee, die Austria hatte vom Fußballspielen her, hat zu meiner Idee gepasst. Und von daher hat das relativ schnell bei dem Gespräch gematcht, wie man da in der heutigen Zeit dann sagt. Und ich bin nach dem Gespräch dann auch zurückgefahren nach Dingolfing. Das war ja in der Winterpause oder während der Winterpause. Und habe dann auch gleich zu Hause auch gesagt, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe ja ein gutes Gefühl gehabt und das hat gepasst.
Und deine Philosophie als Cheftrainer, wie würdest du die bezeichnen?
Ja, ich glaube, man muss immer ein bisschen oder es ist immer gilt zu trennen vom Sportlichen und auch von der Art, wie man führen will. Vom Sportlichen ist es schon so, dass ich auf den Mutigen, auf den Aktiven, auf den frechen Fußball spiele. Ich sage immer gerne so, ich spiele auch lieber so, ich gewinne lieber 4-3 wie 1-0, das sind oder 4-4 wie 1-1. Das sind dann so meine Sachen. Ich würde es einfach beschreiben als mutig, aktiv und frech und würde es in den Spielphasen so ein bisschen beschreiben, so zielstrebig wie möglich alles, aber trotzdem so kontrolliert wie nötig. Und wenn man den Ball nicht hat, dann ja einfach so schnell wie möglich den Ball erobern, das heißt so hoch wie möglich, und wenn man verliert, so schnell wie möglich wieder zurückerobern. Das wären so meine Idee vom Fußball.
Deinem Vorgänger, es war zumindest zu lesen, wurde angekreidet, dass der eher zu defensiv spielen ließ. Haben dir deine Chefs am Anfang auch gesagt, ja, spiel bitte mutig und frech, so wie du es gerade beschrieben hast?
Haben sie gesagt, aber mussten sie ja nicht sagen, weil ich habe mich ja, als das Gespräch dann stattgefunden hat und ich mich beschrieben habe, wie ich als Trainer sein will, hat ja der Verein dann die Idee oder die Philosophie, die sie gehen wollen, darüber gelegt und wenn das dann, sonst hätte es ja nicht gepasst. Und klar, hätte mich auch hinsetzen können, hätte sagen können, ja, das bin ich, aber ich bin es dann nicht, dann wäre es irgendwann nach 2 Monaten, wen haben wir da eingestellt, er macht ja ganz was anderes. Also wie gesagt, es hat schon gepasst, aber da bin ich auch der Meinung, es gibt verschiedene Trainer, jeder Trainer hat seine Idee, Fußball zu spielen, und ob jetzt das richtig ist oder das richtig ist, ist, glaube ich, ja, ist eben seine Sache, und jeder bringt das so rüber, wie er es authentisch einfach am besten rüberbringen kann, seine Idee.
Und dennoch war es wahrscheinlich eine spezielle Situation für dich, weil du ja quasi eine Vereinslegende beerbt hast mit Manfred Schmidt, dein Trainervorgänger bei der Wiener Austria. Was war da am schwierigsten für dich?
Das Schwierigste an sich war, dass man schon gemerkt hat, dass mein Vorgänger einfach ein riesen Standing bei den Fans hatte, dass er sehr, sehr beliebt war, dass er natürlich ein Spieler war, der viel gewonnen hat mit der Austria als Spieler oder als Co-Trainer, glaube ich, dann auch. Und man merkte schon, dass bei den Fans ja eine gewisse Negativität da ist, beziehungsweise ein Unverständnis auch für den Trainerwechsel da war. Und die größte Schwierigkeit war für mich, dass man einfach in der Situation das eigene Ego hinten anstellt und einfach die Situation so sieht, wie sie dann wirklich war. Und die Situation hatte nie was mit meiner eigenen Person zu tun, sondern es ging rein um die Sache. Es ging um die Sache, dass die Fans ja, verärgert waren. Aber es ging nie darum, dass sie die Fans sofort gegen Michael Wimmer waren, sondern sie haben mich, und das fand ich super von ihnen, sie haben mich aufgenommen und haben mir eine faire Chance gegeben, mich hier zu beweisen. Und ich hatte nie das Gefühl, das ist kontra Wimmer. Und das hat dann natürlich geholfen. Also ich würde sagen, das Ego wegzulassen und zu sagen, hey, es ist nicht gegen mich, es ist einfach so die Situation. Das war, glaube ich, so das, ja, am Anfang war das Schwierigste, das so auch zu verstehen und so auch klar zu sehen, die Klarheit in das ganze Bild reinzubringen.
Gerade als Berufstrainer musst du aber als Coach so ein großes Ego haben, damit du nicht ständig an dir scheiterst, weil du ja so krass an Ergebnissen jedes Wochenende gemessen wirst. Deshalb stelle ich mir das brutal schwer vor, das Ego dann komplett wegzustellen. Wie hast du das geschafft?
Das habe ich geschafft, indem wir dann auch das viel zusammen gemacht haben, also auch als Verein da in der Seite auch zusammengestanden sind, die Personen dann auch viele Gespräche geführt haben und dann auch Gespräche auch mit Fans gesucht habe. Und dann über diese Gespräche habe ich dann gemerkt, also wie ich es gerade gesagt habe, es ist nicht kontra Wimmer, sondern ich hab halt einfach das gemerkt, dass die Fans unzufrieden waren, ja, dass sie das Unverständnis für das Ganze hatten. Aber ich habe auch gespürt, die Person Michael Wimmer, die kann jetzt nichts dafür. Die ist jetzt hier. Und ja, wir schauen uns das an. Wir geben dem eine faire Chance. Und das hab ich aus den Gesprächen mit den Fans rausbekommen. Und das gibt dir dann schon auch, ja, ein gutes Gefühl und zeigt dir, hey, ich kann jetzt arbeiten, ich darf arbeiten. Und ja, ich werde an dem messen, was ich jetzt mache. Und das ist ja dann auch normal, dass man an dem als Trainer gemessen wird. Also definitiv.
Und aus dem guten Gefühl wurde bestimmt, weil du immer noch Trainer bist, weil du unter anderem auch extrem gut in den Derbys performt hast, wurde bestimmt irgendwann ein großartiges Gefühl, als du wahrscheinlich dann auch den Eindruck hattest, wenn du sagst, die Fans sind nicht kontra Wimmer, wahrscheinlich waren sie irgendwann im Laufe der Monate extrem pro Wimmer, oder? Gab es da diesen Moment, wo du es gespürt hast, oh geil,
Ja,
jetzt finden die mich auch echt gut. Und wie war die Situation für dich, auch emotional?
absolut war das so. Und also mein Ansatz war ja dann, dass ich einfach durch meine Art, wie ich bin, authentische Art, ja, dass ich durch Fleiß, ja, dass ich auch sage, ey, ich bin hier, ich habe mega Bock für diesen Verein zu arbeiten. Ich werde meine komplette Wachzeit, werde ich hier verbringen, ja, und werde hier alles reinhauen, was ich drin habe, um mit dem Verein positive Ergebnisse zu erzielen, habe ich dann schon gemerkt, dass es von den Ergebnissen her besser wird, dass nicht pro Wimmer, aber einfach gemerkt, dass es ein bisschen ruhiger wird, das Ganze. Und ja, das emotionale Highlight ist unbestritten, als wir das erste Derby, sagt man nicht, hier heißt ja Derby, also in Wien, als wir das erste Derby hatten, und das war auch von der Konstellation, von der Tabellensituation, ist es ja so, dass in Österreich die ersten sechs dann die Meisterrunde spielen und die 7 bis 12 spielt so die Abstiegsplayoffs oder Abstiegsrunde. Und wir waren an dem Tag oder in dem Moment waren wir Sechster und Rapid war Vierter, und wir mussten, dieses war der letzte Spieltag von dem Grunddurchgang, und wir mussten Wir mussten das Spiel gewinnen, um sicher dann unter den ersten sechs zu sein. Und das war quasi also ein Endspiel um die Meisterrunde, um den Einzug in die Meisterrunde. Und es war mein erstes Derby. Und es war eine brutale Druck, brutale Brisanz auf dem Spiel drauf. Und wir haben das 2-0 gewonnen. Und nach dem Spiel gab es dann so einen Moment, als der, ja, als der Vorsänger dann nach dem Spiel meint hat so, und jetzt offiziell in die Austria-Familie aufgenommen, Michael Wimmer, und dann hat so der Block halt meinen Namen gerufen, und das ist dann schon, boah, wo man anfangs gar nicht realisiert, und dann geht es ja, so ein Video geht dann durch diese sozialen Medien. Ich bin, da ließ ich sowieso nicht, aber meine Frau hat das dann gesehen und hat mir das Video geschickt. Und, boah, der Tag danach habe ich mehr Gänsehaut gehabt, wie am Tag, weil es passiert ist. Ja.
Sehr cool.
Extrem.
Du hast als Trainer bis runter in die Kreisliga natürlich, wenn du ein Derby hast in Österreich oder ein Derby in Deutschland oder in der Schweiz, da hast du eine andere Herangehensweise. Du warst sehr erfolgreich, direkt auch in den ersten Monaten in den Derbys. Wie war deine Herangehensweise? Wie war die, wie hat die sich geändert zu normalen Spielen? Eben wenn du genau weißt, okay, heute geht es noch viel mehr um alles, weil es ein Derby ist. Wie, was hast du da anders gemacht als Trainer? Wovon können vielleicht jetzt auch die Kreisliga-, Bezirksliga-Trainer profitieren, weil sie von dir jetzt vielleicht ein paar Tipps auch für die Derbys in Dingolfing etc. bekommen?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nichts anderes gemacht, weil ja allein die Tatsache, dass es eine Derby, eine Derby-Woche ist, bewirkt ja eh viel. Man hat es hier im Umfeld gemerkt, bei den Mitarbeitern, es wurde nur noch über dieses Spiel gesprochen, von Montag weg eigentlich. Bei den Spielern hast du es gemerkt, dass irgendwie besonders was knistert. Und mein Ansatz war es dann, das Ganze, da muss man ein bisschen Schauspieler sein, glaube ich, das Ganze dann auch normal zu halten. Also ich war der Meinung, wenn ich das jetzt auch noch irgendwie viel thematisiere, wenn ich auch noch extra Kitzel reinbringe, gibt es ja so Momente, wo das dann vielleicht auch zu viel ist, wo vielleicht der Druck zu viel ist oder man hat es zu sehr thematisiert. Und mein Job, glaube ich, war eher so eine gewisse Lockerheit in das Ganze reinzukriegen, weil zu locker konnte es nicht werden, weil das war bei den Spielern sowieso so eine Anspannung da. Also ich habe es eher normal gehalten, wie wenn es eine normale Woche wäre auf einen ganz anderen Gegnern, weil das Drumherum und die Zeitung, die lesen die ja sowieso. Also von daher war es meine Aufgabe, das eher ein bisschen flacher zu halten. Und das ist uns dann gut gelungen im kompletten Trainerteam. Da haben wir auch gute Unterstützung, weil ich selber war natürlich schon auch sehr angespannt.
Und in der Zeit, als du Co-Trainer warst, hast du da bei Derbys festgestellt, dass dein Cheftrainer irgendwas besonders gut, verdammt gut gemacht hat? Oder du hast vielleicht gelernt, oh, das hätten wir in so einer Derby-Woche nicht machen dürfen?
Ja, ich habe zum Beispiel in Stuttgart vom Tim Walter, als wir mit Stuttgart dann gegen Karlsruhe gespielt haben, habe ich das genau so eigentlich von ihm mitgenommen. Einfach in der Woche, da war es auch so, dass die Tabellensituation bei uns nicht so prickelnd war. Damals zweite Liga war das und das nicht nur ein Derby war, sondern auch so ein bisschen, ja, ziemlich viel Druck auf dem Kessel, hat man da in Stuttgart dann gesagt. Ja. Und er ist einfach seiner Linie komplett treu geblieben und hat das verkörpert und ausgestrahlt wie vor jedem Spiel. Und hat, und ich habe schon das Gefühl gehabt, wir haben das dann auch 3-0 gewonnen, ich habe schon das Gefühl gehabt bei den Spielern auch, dass das Verhalten vom Trainer, das normale Verhalten vom Trainer, ihnen Sicherheit gegeben hat. Ja, dass sie sehen, hey, der steht da wie eine Eins, der steht sein Mann, der. Und da habe ich mir schon angeschaut, hauptsächlich dann auch von Tim Walter, bin ich schon ehrlich, dass man einfach zu der Sache, was man macht, dass man dazu steht und sich da nicht auch verstellt. Ja.
Trotzdem gibt es ja auch immer wieder Fehler, die man macht, vielleicht auch gerade in solchen Phasen, aus denen man dann unheimlich viel lernt. Gab es da in deiner Karriere bisher auch mal so einen Moment, wo du gemerkt hast, in der Mannschaftsführung, in der Motivation etc., vielleicht von einem Derby oder auch von einem normalen Spiel, dass du da einen Fehler gemacht hast, aus dem du massiv viel gelernt hast?
Ja, definitiv. Also ich kann mich schon auch an Situationen hier in Wien dann vor allem, ist ja so die erste richtige, klar habe ich die 7 Spiele gehabt in Stuttgart als Interimstrainer, aber so die erste richtige Station jetzt auch mit 2 kompletten Vorbereitungen ist ja hier. Und wir haben schon auch Was ich gelernt habe, ist, dass man in der Phase, wo es gut läuft, ja, die Zügel weiter anziehen soll, muss und nicht irgendwo die Leine ein bisschen länger macht. Diese Erfahrung habe ich gemacht, dann auch vor, ich weiß gar nicht, in Wien, als sie in die erste Länderspielpause ging. Wir haben unser Ziel erreicht und wir sind in die Meisterrunde hoch und haben das da wieder gewonnen, 2-0. Und dann kam die Länderspielpause und ich habe so auch gemerkt, so ein bisschen von mir selber, weil ich es ja vorleben muss als Trainer, dass ich so ein bisschen vorgelebt habe. Boah, also irgendwie, es ist was. Boah, irgendwie, wie sowas erreicht, da war jetzt ja nichts erreicht. Und dann habe ich auch in der Trainingswoche ein bisschen lockerer lassen und ein bisschen mehr Freiraum, mehr Spaß. Und es war dann einfach ein bisschen anders da und hat sich dann wirklich ausgezahlt im ersten Spiel nach der Länderspielpause, weil wir sehr, sehr schwer reinkommen sind und wir waren nicht so fokussiert wie vorher. Also einfach so, dass man in schwierigen oder in Phasen, wo es gut läuft, wirklich beharrlich dranbleibt und weiter Gas gibt, vielleicht eher sogar noch einen Ticken drauflegt und in Phasen, wo es mal nicht so läuft, dann vielleicht mal vom Gas ein bisschen runtergeht und vielleicht ein bisschen Raum für Energie zum Atmen lässt. Das habe ich schon so, das waren so die ersten Sachen, die ich jetzt so wahrnehmen würde und was ich nicht mehr machen würde.
Also in der Phase, wenn es gar nicht läuft, Raum zum Atmen, wenn du das sagst, auch dann bewusst vielleicht mal gar nicht trainieren und was ganz anderes machen statt einer Trainingseinheit. Im Profibereich geht das ja dann eher als im Amateurbereich. Da sollte man ja schon trainieren, wenn man eh nur zwei Einheiten hat die Woche.
Ja, genau, im Amateurbereich, im Profibereich vielleicht dann auch mal was ganz anders machen. Einfach was, ich weiß nicht, wir sind in Augsburg dann mal, sind wir mal mit dem Fahrrad dann gefahren, sind wohin gefahren. Und also vielleicht einfach mal, wie gesagt, einfach mal loslassen oder sich selber dann auch mal rausnehmen, dass man sie von für sich selber mal erkennt dann, ey, jetzt bin ich eh und du bist ja auch irgendwo emotional und als Trainer willst du ja immer mehr und du willst immer das Perfekte und es läuft eh nicht so und dann kann man vielleicht als Spieler die Stimme vom Trainer mal auch nicht mehr hören und dann nimmt man sich mal raus und sagt, okay, Co-Trainer, jetzt übernimmst du mal zwei Einheiten und ich nehme mich mal raus, ich lasse die mal atmen und dann merkt man auch bei den, ich war ja selber, das ist ja das Gute als Co-Trainer, dass man selber irgendwo dann das über 5 Jahre mitmachen durfte oder erleben durfte und wenn der Co-Trainer vorne steht, dann sind die Spieler einfach trotzdem ein bisschen anders da. Ja, du bist ein bisschen freier, du bist ein bisschen locker, du lachst vielleicht eher einmal mehr wie einmal weniger und das tut dann, glaube ich, auch mal gut, vor allem in der Phase, wo es nicht so gut läuft.
Und als Verein, als Austria, man war 2013 das letzte Mal Meister, ist ein ganz großer Verein, Traditionsverein. Salzburg hat aber nicht nur euch, sondern der ganzen Liga ja den Rang abgelaufen. Guckt man da nach Salzburg? Vergleicht man oder wo will die Austria hin? Was sind da so mittelfristige oder langfristige Ziele, die ihr vielleicht auch schon früh besprochen habt?
Also ich glaube, das Ziel von der Austria, als ich hierher kam und war einfach, dass man eine einheitliche Philosophie, dass man einen Weg verfolgt, der über die von der ersten Mannschaft bis in die Akademie runter, dass der einfach gleich ist, dass es nach ähnlichen Prinzipien geht, ja, dass die Spielphilosophie, dass man die Prinzipien mit Ball gegen den Ball, dass es ähnlich ist, am besten noch, hier ist es so, dass die Spielsysteme auch ähnlich sein sollen und das ist, glaube ich, mal das Schwierigste. Und dann ist es ja so, dass der Verein ja auch finanziell ja nicht so rosig dasteht. Ja, das ist natürlich auch ein Weg, dann auch über Spielertransfers oder sowas eben da auch dagegen zu wirken, um da wieder ansonsten. Es ist halt ein Traditionsverein, ja, und ein Traditionsverein hat halt eine große Geschichte, hat viele Erfolge. Hier ist man Rekordtitelträger, dann auch die meisten Cupsiege und ja, und wünscht sich halt, wäre halt am liebsten auch jedes Jahr unter den Top 3. Aber die Schwierigkeit, glaube ich, beim Traditionsverein ist halt immer, dass der Anspruch und die Wirklichkeit, dass man das halt einfach auch realistisch sieht und da eben realistisch arbeitet. Das, glaube ich, ist die große Kunst und die große Herausforderung beim Traditionsverein.
Und ihr habt, du hast das Derby gegen Rapid ja angesprochen, das ein Meilenstein war, eben die Top 6 zu erreichen. Ihr habt es dann geschafft, euch international zu qualifizieren. Ist dann die Enttäuschung riesengroß gewesen oder wie muss man sich das vorstellen, wenn man dann eben es doch nicht in die Conference League dann über die Quali schafft?
Also die wir hätten es Wir hätten es ja wirklich am letzten Spieltag gegen Salzburg, wenn mit dem 1-1, ne, da hätten wir auch die Quali gespielt zur Konferenzliga. Das haben wir dann ja auch geschafft. Wir haben dann eine Runde früher einsteigen müssen. Aber natürlich ist es so, dass die Meisterrunde dann schon auch separat betrachtet werden muss. Du spielst Salzburg, du spielst Graz, du spielst Linz. Das sind die drei Top-Mannschaften, die einfach schon über den anderen stehen. Da muss man ehrlich sein. Und dann war Rapid und Klagenfurt. Und da hast du immer so das Gefühl, das sind dann die drei, die Spiele, die, wo du gewinnen musst, weil sonst wirst du ja Sechster oder wirst du Fünfter. Also die Meisterrunde an sich in Österreich hat schon, ja, ist schon eine Herausforderung. Und wie du jetzt gesagt hast, so mit Enttäuschung ist es halt schon. Wir haben dann mal drei Spiele in Folge verloren und du hast das Gefühl, oh, wir gewinnen. Und du hast das Gefühl, was gibt's denn? Wir kommen nicht zum Gewinnen. Aber ja, es sind halt die Top-Mannschaft. Wir haben hintereinander zweimal gegen Sturm gespielt und dann Sturm Graz spielen, dann ja, verlierst halt. Das musst du halt realistisch einordnen können. Ja. Und zum Schluss hat es ja dann über die Playoffs trotzdem gereicht, in die Quali zur Konferenzliga einzuziehen.
Aber dort, dass man dann nicht weitergekommen ist?
Also wir haben, ist meine persönliche Meinung, wir haben vier richtig, richtig gute Europapokalspiele gemacht. Ich glaube, müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube, es ist auch schon 4 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre her, dass die Austria im Europapokal wieder gewonnen hat. Ist auch schon ziemlich lange her gewesen. Das heißt, mit dem Heimspiel hier in der ersten Runde gegen Banja Luka war es ja der erste Sieg auch für die Austria wieder in der. Und wir haben dann in Banja Luka auch gewonnen und gegen Warschau. Es ist polnischer Serienmeister, die sind jetzt aktuell wieder Erster in Polen. Das ist eine richtig gute Mannschaft. Wir haben in Warschau ein super Spiel gemacht beim 2-1. Und natürlich, wenn du auswärts 2-1 gewinnst, hast du so Hoffnung und hast du so Fantasie und sagst, jetzt wollen wir das irgendwie rüberbringen und wollen auch weiterkommen. Ich glaube, die Enttäuschung war einfach groß, weil das Spiel eine emotionale Achterbahnfahrt war. Ja. Wir haben ja 5-3 zu Hause verloren, waren 3-0 hinten, waren 3, dann steht es 3-2, dann bist du eigentlich wieder in der Verlängerung und das 3-2 fiel 10 Minuten vor Schluss. Ja, du bist dann in der Verlängerung. Dann schießen die wieder das 4-2, dann bist du wieder raus. Dann kriegen wir rote Karte, schießen zu 10 das 4-3, dann bist du wieder in der Verlängerung. Und 90. plus 7 fällt das 5-3. Ich glaube eher, dass die emotionale Achterbahnfahrt dann die Enttäuschung war. Ich persönlich war aber an dem Tag extrem stolz auf die Mannschaft für den Charakter, was sie da über 90 Minuten an den Tag gelegt haben.
Wie hast du die Mannschaft da gecoacht? Vorm Spiel, in der Halbzeit, als das Spiel ja schon wild war und dann vielleicht auch während des Spiels, was eben anders ist zu normalen Spielen, die 0-0, 1-1, 1-0, 2-1 und so ausgehen?
Also in der Halbzeit war es so, dass es stand 2-0 für Warschau. Und dann war es ja für mich auch das erste Mal. Das waren ja meine ersten Europapokalspiele als Trainer. Und daheim am Fernseher denkt man schon immer, okay, es steht 2-0, da würde ich jetzt Trainer werden, würde ich das und das machen. Aber in der Situation ist dann doch Premiere auch. Und mir war aber klar, es stand 2-0. Und wenn wir Tor machen, ist wie unentschieden. Also wir sind wieder da. Und so habe ich es auch den Jungs gesagt, dass wir eigentlich ein gutes Spiel machen. Ja, die haben zweimal aufs Tor geschossen, sind 2-0 vorne. Wir haben unsere Chance jetzt nicht gemacht, wir kriegen unsere Chance. Also, es war eher so an das Selbstbewusstsein, an den Glauben so appelliert. Und unterm Spiel muss ich dann ganz ehrlich so sagen, ab der 75., als dann die Turbulenzen von den Toren so losgingen, da bist du eigentlich nur noch draußen und dann fällt es 3-2. Dann denkst du, okay, dann fällt es 4-2, genau, und wir sind zu zehnt. Dann musst du ja trotzdem versuchen, noch ein Tor zu schießen. Das heißt, wir haben dann umgestellt wieder auf zwei Stürmer. Ich glaube, 4-3-2 haben wir dann umgestellt auf 4-3-2, zwei Stürmer. Dann schießt du das 4-3. Dann geht es ja darum, das eigentlich jetzt zu halten, dass du es in die Verlängerung rein. Dann haben wir wieder umgestellt auf 4-4-1. Also, ich war eigentlich nur noch draußen am Zeigen. Dann kommt sofort das 5-3. Dann haben wir umgestellt auf 4-3-2. Also, das war ein Hin und Her. Und ich glaube aber, dass die Spieler das gar nicht wahrgenommen haben, was ich da draußen gesagt habe. Könnte ich mir jetzt vorstellen, weil das ganze Stadion auch die Lautstärke und alles. Ich glaube, ich habe umsonst rumkampelt da draußen.
Ja, aber manchmal braucht man das ja auch wenn man vielleicht weiß, die Spieler, die hören das in einem vollen Stadion mit so vielen Zuschauern auch nicht, aber man braucht es ab und zu als Trainer selbst, oder?
Ja, ich bin schon einer, der da draußen aktiv ist. Also ich brauche das auch für mich. Ich habe schon mal vor, dass ich auch irgendwie da T-Shirt durchschwitze draußen. Ja, also da bin ich schon unterwegs. Da kann ich mich nicht ruhig halten. das bin ich nicht, dafür lebe ich das Ganze zu viel mit, dafür habe ich zu viele Emotionen auch drinnen und ja, dafür macht es mir auch viel zu viel Bock, das Ganze.
Du hast einen Trainer angesprochen, Tim Walter, von dem du profitiert hast. Dann habe ich gehört, dass ein anderer, ein ganz großer aus der Trainergilde zu Besuch bei euch war, Christoph Daum bei der Austria. Darüber wollen wir gleich reden. Da würde mich nämlich interessieren, wie du die Begegnung wahrgenommen hast, ob man auch von einem Trainer, der vielleicht auch schon lange aus dem aktiven Business raus ist, was lernen kann. Das alles im zweiten Teil. Erstmal ganz, ganz lieben Dank, lieber Michael, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. Ich freue mich sehr auf Teil 2. Danke und tschüss.
Gerne. Tschüss.
Ciao.
Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de